Hallo Lina.
Hallo Nicola.
Herzlich willkommen beim Podcast Mehr Arsch, weniger Hose. Ich freue mich sehr, dass du uns heute als Mutmacherin begrüßt, denn du hast schon so viel Arsch in der Hose gezeigt in deinem Leben, dass ich gerne mit dir genau darüber reden will. Du hast schon sehr viele Reisen gemacht mit wenig Geld, aber sehr vielen Erlebnissen. Du bist nicht nur engagiert im Klimaschutz und zum Thema soziale Gerechtigkeit, sondern du kämpfst auch schon seit Jahren dafür. Und du hast dich sogar für ein Studium entschieden, das sich genau mit dem Thema auch beschäftigt und stehst, glaube ich, gerade kurz vor deiner Masterarbeit. Stimmt das alles?
Ja, so im Groben stimmt das auf jeden Fall. Das ist dann ganz richtig.
Würdest du dich denn selbst als Aktivistin bezeichnen?
Vermutlich schon, ja. Ich glaube, das ist schon eher ein, ja, ein Begriff, mit dem man vielleicht auch manche Leute sagen würden, man sollte nicht so leicht damit umgehen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass ich momentan nicht in einer Gruppe organisiert bin. Dementsprechend diesen organisierten, regelmäßigen Aktivismus jetzt momentan nicht betreibe. Ich würde mich, glaube ich, nach wie vor immer noch als Aktivistin bezeichnen, aber genau, gerade bin ich bei keiner Gruppe fest organisiert.
Wann, ja, wenn du zurückblickst, was würdest du sagen, wann hast du begonnen, Aktivistin zu werden? Für etwas zu kämpfen, mehr als nur drüber zu reden?
Genau, da geht es halt eben auch wieder um diesen Begriff und da ist dann halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, bei mir ging es halt einerseits geht es natürlich auf so einer persönlichen Ebene irgendwie los, vielleicht, dass man sich für diese Themen erstmal überhaupt interessiert, sensibilisiert und sich eine Meinung und Position und so schafft. Und dann ist ja oft so, dass Leute dann eben, man redet ja auch viel darüber im Umfeld und so weiter. Und das ist alles auch schon politisch, würde ich sagen. Und dann geht es vielleicht los, dass man so auf Demonstrationen geht oder sich halt so beteiligt, aber nicht, vielleicht nicht selber organisiert zum Beispiel, sondern eher teilnimmt an Angeboten oder an Aktionen oder so. Und ich würde sagen, dass das bei mir auch eher erst mit der Zeit im Bachelor losging. Also schon eher erst, als ich schon erwachsen war, obwohl ich vorher daran, glaube ich, auch interessiert gewesen wäre, aber es dieses Angebot auch gar nicht unbedingt in meinem Umkreis gab. Aber auch so rückblickend zum Beispiel habe ich gedacht, wenn es jetzt Fridays for Future zum Beispiel zu einer Zeit gegeben hätte, wo ich vielleicht, wer weiß, 14, 15, 16 gewesen wäre, dann würde ich vermuten, dass mich das auf jeden Fall auch sehr schnell in den Bann gezogen hätte. Aber genau diese Angebote hatte ich ja gar nicht wahrgenommen, auf jeden Fall zu der Zeit. Oder gab es auch wenig natürlich.
Genau. Es ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Umfeld und Wahrnehmung, aber es ist ja so ein bisschen ruhig geworden um das Thema für das Klima auf die Straße zu gehen. Du hast Fridays for Future schon erwähnt, dass die Gruppierung, die sich gern, ja, oder die wir anderen gerne als Klimakleber, bezeichnen, von denen hört man seit geraumer Zeit gar nichts mehr. Geht es dir auch so, dass du denkst, es sind so Ermüdungserscheinungen?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, eben bei Fridays for Future war es ja schon extrem, wie viele Menschen, die auch dazu ermutigt haben, irgendwie auf die Straßen zu gehen. Vor allem mit Peak 2019, 2018 rum oder so. Und das hat auf jeden Fall ja total abgenommen. Da kann man sich auch fragen, auf jeden Fall, warum, ob sozusagen vielleicht, ja, was weiß ich, die Luft raus war, nicht mehr so gezogen hat mit diesen Großdemonstrationen. Diese ganze Aufmerksamkeit, die es am Anfang halt auf sich gezogen hat, einfach so abgenommen hat. Dann daneben würde ich sagen, so Gruppen wie zum Beispiel jetzt dann auch in den letzten Jahren halt eben die letzte Generation war oder davor vielleicht eher sowas wie Ende Gelände in Deutschland oder Extinction Rebellion oder so, die eher so zivilen Ungehorsam gemacht haben und so Protestaktionen wirklich, jetzt keine Massendemonstrationen oder so. Die hatten auf jeden Fall auch, würde ich sagen, deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit über ein paar Jahre hinweg, was auch, würde ich sagen, eher wieder abgenommen hat. Und eben bei Letzte Generation, jetzt nochmal im Speziellen, muss man ganz klar sagen, dass diese mediale Aufmerksamkeit halt auch nicht gut war, großteils, die sie bekommen haben. So, das war ja, würde ich sagen, bei den anderen Gruppen und Aktionen tendenziell schon noch eher so, dass man sagen konnte, viel Aufmerksamkeit hat tendenziell halt dazu geführt, dass sozusagen eine Botschaft übermittelt wurde und dass da eher Zustimmung in der Bevölkerung.
Dass es in die Breite ging, meinst du?
Einfach so erzeugt wurde, genau. Was ja bei Letzte Generation schon auf jeden Fall definitiv anders war. Bei manchen Aktionen, zum Beispiel von Ende Gelände oder Extinction Rebellion wahrscheinlich auch, aber bei der letzten Generation halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wo man sich auch wirklich fragen konnte, ob das teilweise dann ja überhaupt so den Zweck erfüllt hat, vielleicht den es erfüllen sollte, dass halt mehr Leute sich wirklich ernsthaft darum bemühen, diese Klimakrise halt irgendwie aufzuhalten oder zu entschleunigen. Genau.
Ja, also es ist spannend oder es ist eigentlich ein bisschen frustrierend, dass du da so eine ähnliche Wahrnehmung hast, auch in deiner Umgebung. Jetzt kommt ja noch hinzu, bei den letzten Wahlen, sowohl in Deutschland, Ostdeutschland als auch gerade in Österreich, lässt sich ja feststellen, dass gerade von den jungen Leuten so ein Rechtsruck zu bemerken ist, dass sich konkret in Wählerstimmen auch ausdrückt. Hast du für dich da eine Erklärung dafür?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch anfügen wollte an das Thema eben, wo es nämlich, finde ich, sehr ähnlich ist, tatsächlich in Deutschland zum Beispiel diese Anti-AfD-Demonstrationen. Die hatten ja auch so einen ganz kurzzeitigen Peak, wo sie wirklich sehr, sehr viele Leute irgendwie mobilisiert haben. Aber auch das zum Beispiel ist ja extrem schnell wieder abgeflacht und hat jetzt, würde ich sagen, auch, soweit ich das jetzt mitbekomme, keine irgendwie mittelfristigen, längerfristigen positiven Auswirkungen. Auch nicht so, dass die AfD jetzt, ja, was weiß ich, irgendwie vom Großteil der Bevölkerung weiterhin versucht würde zu verhindern, dass sie so stark ist oder so. Oder dass ich halt wirklich danach halt noch was getan hätte. Also es war auch ein bisschen so ein Aufmerksamkeitspeak, finde ich, so medial und halt eben auch auf der Straße, wie viele Leute es irgendwie mobilisiert hat. Genau. Und insgesamt natürlich überschneiden sich diese ganzen Themen halt auch. Also generell die Verschärfung der Klimakrise oder ob man halt eine effektive Klimapolitik betreibt oder so zum Beispiel Rechte, generell es einen Rechtsruck in der Bevölkerung gibt oder rechte Parteien, die natürlich die Klimakrise auch leugnen oder verharmlosen, an die Macht kommen. Genau, was jetzt natürlich aktuell, sage ich mal, auch einfach wieder mehr im Vordergrund steht so und vielleicht an erster Stelle das erste Thema ist, genau, und in Österreich ist natürlich sehr aktuell auch wieder mal jetzt mit der Wahl am 29. September und genau, besonders erschreckend ist auf jeden Fall auch, dass so viele junge Leute ja rechts wählen, was sich ja auch, würde ich sagen, stark verändert hat. So früher, würde ich sagen, gab es eher noch mehr junge Leute, die irgendwie progressiver gedacht haben und auch eher links oder linksliberal oder so gewählt haben. Das auf jeden Fall sehr erschreckend, muss ich schon sagen.
Das ist auch so letztendlich ein ganz neues Phänomen, aber vielleicht ist es gar nicht so neu. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sich ja Generationen auch voneinander irgendwie abgrenzen wollen, was ja inzwischen super schwierig ist, ne? Also irgendwie hören die Eltern dieselbe Musik, ziehen dieselben Klamotten an. Da denke ich mir manchmal, ist das vielleicht so ein Zeichen auch dafür, dass man da sich bewusst dagegen positionieren möchte, aber ist es von den Themen vielleicht auch so, wenn so viel parallel passiert auch in der Welt, auch existenzielle Sachen wie Kriege, und man am eigenen Leben merkt, dass überall irgendwie weniger wird, dass eigene Wohnung unbezahlbar ist und man umso länger zu Hause wohnen muss, dass man denkt so, ey, ich stecke einfach meinen Kopf in den Sand oder halt mir die Augen zu und hoffe auf die Versprechung, nee, es wird alles ganz bald wieder so wie früher, weil das ist ja letztendlich das Versprechen, das mehr auf der rechten Seite oder auf der extremen Seite so verfängt, ne?
Genau, also ich glaube, da kommt auf jeden Fall vieles zusammen. Einerseits tendieren vielleicht junge Leute auch eher zu so, ich sage jetzt mal, radikaleren Positionen. Das war vermutlich auch eher schon immer so und sind vielleicht etablierte Parteien auch so ein bisschen, natürlich haben diese Parteien halt eben genau das Versprechen, irgendwie eine vielversprechende Zukunft aufzubauen, halt nicht eingehalten. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, was extrem reinspielt, ist, dass halt die Generation jetzt, meine Generation, aber auch die jüngere Generation nochmal, natürlich schon eher, ja, schon einfach nicht so geile Zukunftsaussichten hat, wie noch zum Beispiel halt eure Generation oder genau generell alle Nachkriegsgenerationen erstmal. Unter anderem durch die Klimakrise natürlich ganz krass, aber auch sowas wie Inflation oder wenn jetzt der Traum zum Beispiel wäre, mal wirklich ein Eigenheim zu haben oder sowas, den zum Beispiel durch einen, sage ich mal, normalen Job und Arbeit sich zu erfüllen, ist halt nahezu, ist zumindest sehr schwierig oder unwahrscheinlich geworden, dann mit so Altlasten sozusagen auch mit diesen ganzen CO2-Emissionen und so weiter und falschen klimapolitischen Maßnahmen, die es halt schon alle in der Vergangenheit gab, mit denen wir dann sozusagen uns in der Zukunft herumschlagen müssen, ist natürlich diese Zukunftsangst spielt, glaube ich, extrem rein. Eben dann sowas wie, es wird immer schwieriger, sich von irgendwie einem, ich sag jetzt mal, normalen Job irgendwie da eine gute Wohnung und sowas zu leisten. Ist auch ein Sorgenthema. Und genau, auf jeden Fall wurde ja auch viel nachgewiesen, dass gerade Leute auch, die halt in einer finanziellen Unsicherheit einfach leben, extrem viel rechts wählen. Und da bieten die Rechten natürlich so ein Versprechen an, im nationalen Rahmen sorgen wir dafür, dass uns allen gut geht und die anderen schieben wir ab und das sind die, die uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen.
Okay, ja, und da kommen die Themen noch rein, ne? Das Thema Migration dann, ja.
Genau, so sorgen wir halt dafür, dass es aber euch hier deutschen Staatsbürgern oder so gut geht oder nicht mal das, deutsche Staatsbürger sollen ja auch abgeschoben werden zum Teil, aber
Bio-Deutschen
gut geht.
Das mal so.
Ja. Genau. Und das bringt natürlich irgendwie natürlich so eine einfache Antwort sozusagen mit diesem nach unten treten und zum anderen muss man sagen, das ist auch einfach die Partei, also sowohl die AfD als auch die FPÖ in Österreich, die am allerstärksten auf den sozialen Netzwerken ist, die da am meisten Geld und Personal reinsteckt. Und die halt so die jungen Leute erreichen.
Ja, siehst du schon auch. Ich habe eine ganz aktuelle Studie, die vom, ich muss hier nochmal gerade nachgucken, genau vom Umweltministerium in Deutschland, vom Umweltbundesamt. Der hat in langfristig immer wiederkehrenden Befragungen die neuen Ergebnisse und hat so eine 90-40-70 Regel aufgestellt. Also 90% der Leute, die befragt wurden, sagen, es muss was getan werden fürs Klima. Also ich glaube, diese reinen Klimaleugner scheint weniger geworden zu sein. Wahrscheinlich auch mit den einfach Naturvorfällen, mit denen wir konfrontiert werden. 40% aber haben wirklich Angst vor Wohlstandsverlusten. Also, dass es ihnen einfach schlechter gehen wird, wenn eben Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Und 70%, und das finde ich das, also eigentlich den größten Aufreger, 70% der Deutschen, das war eine Befragung in Deutschland, verstehen die Maßnahmen nicht, die die Bundesregierung zum Thema Klima unternimmt.
Okay. Ja, das Letzte ist natürlich sehr spannend. Ich meine, am Anfang erstmal, es ist ja eigentlich absurd, dass sozusagen, ich habe das Gefühl, es war vor einiger Zeit noch häufiger so, dass sozusagen klimapolitische und soziale Fragen gegeneinander ausgespielt wurden. Mhm. Eigentlich ist es ja, Leuten sollte es ja besser gehen, wenn auch effektiv irgendwie Klimapolitik betrieben wird. Und es sollte sich nicht gegeneinander ausspielen, dass die Leute Angst haben, wenn wir jetzt halt irgendwie klimaschonender leben, geht's mir schlechter. Ja, aber dass die politischen Maßnahmen da schlecht an die Bevölkerung kommuniziert werden und die nicht verstanden werden, ich glaube, das ist halt an sich auch ein großes Problem auf jeden Fall. Was ich sagen muss, kann ich total verstehen. Also
okay. Also wenn jetzt Markus dabei wäre, der sich ja für heute entschuldigen lässt. Markus vertritt ja wirklich die Meinung, also dass auch unsere Politik und auch die Medien übrigens sozusagen in einer elitären Sprache kommunizieren. die einfach nicht verstanden wird von den Menschen und wo sich auch abgegrenzt wird darüber und dass das auch zu einer Spaltung führt, weil letztendlich ehemalige Studenten für Studenten kommunizieren. Ne? Aber dass es nicht so runtergebrochen wird, dass es einfach mal auch nicht um den heißen Brei, vielleicht auch mal mit mehr Ehrlichkeit und weniger nur opportunistisch zu argumentieren. Hast du denn das Gefühl, dass in deiner Zeit, wo du wirklich Aktivistin aktiv warst und gekämpft hast, dass ihr es, also ihr als diejenigen, die Vorreiter sind für die Themen, habt ihr es geschafft, auch Lösungen zu kommunizieren, die alle verstanden haben? Also kurz gefragt, hattet ihr bislang auch ein Kommunikationsproblem?
Also ich glaube, die Klimagerechtigkeitsszene ist es ja im Großen und Ganzen, könnte man auf jeden Fall sagen. In Wien, wo ich jetzt auf jeden Fall die letzten Jahre gelebt habe und viel irgendwie aktiv war, hat auf jeden Fall auch viele Studentinnen hinter sich und ist schon eher ein akademisch geprägtes Umfeld. Und ich glaube, genau mit diesen Problemen hatten wir oder haben generell auch linke politische Gruppen oft zu kämpfen, wo es dann intern auch ganz oft Thema ist, wie schaffen wir es zum Beispiel, uns mit ganz anderen Leuten irgendwie zusammen zu tun, jetzt auch nicht nur so von oben herab irgendwie zu für sie einzutreten oder so. Ja. Wo es, würde ich sagen, in den allermeisten Gruppen und Kontexten, von denen ich so mitbekomme, schon tendenziell gerade so in Richtung von einer Veränderung aussieht. Das ist natürlich auch nur mein Einblick. Aber genau, dass da jetzt, was ich so mitbekomme, viel zusammenkommen war, auch in den letzten Jahren zum Beispiel mit so Gewerkschaften und so weiter, wo dann halt genauso andere Allianzen so geschaffen wurden. Ich würde sagen, genau, in Wien war gerade dieser Klimagerechtigkeitskampf auf lokaler Ebene auch wirklich erfolgreich. Also wir hatten da wirklich gute Jahre, wo halt einzelne lokale Projekte einfach sehr gut gelaufen sind und wir da sozusagen in dem Sinne jetzt auf der Ebene auch viel bewirken konnten und eben viel so neue
Allianzen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Kannst du uns da in ein Projekt mitnehmen, ohne Namen oder sonstige zu nennen?
Doch, auf jeden Fall. Also zum Beispiel eins der größeren Projekte, die genau bekämpft wurden in den letzten Jahren, war auf jeden Fall die Lobau-Autobahn. Das ging um so eine riesige Verbindungsstrecke, um praktisch Warenverkehr eigentlich durch Europa im Endeffekt zu ermöglichen. Das betraf irgendwie 4 Autobahnen und es wurde im Endeffekt wurden Baustellen besetzt, was es irgendwie vorher auch nicht gab. Es war ein Zusammenschluss von recht vielen Gruppen, was man auch sagen muss, oft kämpfen so linke Gruppen ja auch so ein bisschen isoliert für sich. Und das war auch bei so verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen auf jeden Fall der Fall. Und das war dann ganz cool, weil da halt wirklich viele Akteure zusammengekommen sind, auch so BürgerInneninitiativen und so weiter. Und so ein bisschen so ein gemischtes Spektrum an Akteuren dahinter. Und im Endeffekt hat die Leonore Gewessler, die Klimaministerin, halt dieses Projekt auf Bundesebene dann halt nicht komplett abgeblasen, aber einen Großteil, also 2 dieser 4 Straßen, halt gekippt sozusagen. Und zwar dann schon ein großer politischer Erfolg. Man muss sagen, jetzt kann man jetzt auch nicht sagen, 100%ig, alles wurde gecancelt und so weiter, aber es war schon, hat schon sehr viel bewirkt und eben sehr viel Aufmerksamkeit kreiert und so weiter.
Lag das eher daran, dass es ein Thema war, wo auch die Leute, vor deren Haustür sozusagen das Projekt eine Veränderung gebracht hätte, sozusagen, dass, ne, also sozusagen man sich dann gemeinsam untergehakt hat und nicht Klimaaktivismus oben drüber stand, sondern einfach, ja, wie kann ich für eine bessere Zukunft vor meiner eigenen Haustür kämpfen? War es das eher? Oder total habt ihr anders kommuniziert?
Ach ja, die Kommunikation, da muss ich gleich noch drauf zurückkommen. Aber genau, ich glaube, das Stärkste daran, rückblickend betrachtet, aus meiner Perspektive, ist auf jeden Fall diese bewegungsübergreifende Mobilisierung und eben genau das, nicht nur irgendwelche akademischen Studis, sondern eben auch die Leute, die da vor Ort wohnen und auch ein bisschen falsche Framings zu enttarnen von zum Beispiel der SPÖ, die in Wien regiert, die dahinter stand. die das halt viel so geframed hat, ja, ihr seid hier angebunden mit Straßen, dann könnt ihr euer Leben im Auto halt gut führen und kommt schneller in die Stadt und es wird weniger Verkehr und so weiter. Dann gibt es nicht so viel Staus.
Ja.
Wo man einfach mal ganz klar sagen musste, das geht hier um internationalen Warenverkehr und nicht, dass ihr irgendwie besser leben könnt. Und die Staus werden durch mehr Straßen halt nachweislich auch nicht weniger, sondern es gibt einfach mehr Verkehr.
Ja.
Dass man so ein bisschen diese Framings auch so ein bisschen versucht hat zu entlarven.
Mhm.
Genau, aber an sich, dass man oft halt sich zu akademisch ausdrückt und viele Dinge sind ja auch wirklich schwierig so runterzubrechen. Also ich glaube, man kann da ganz viel erreichen. Ist sicherlich ein Problem. Genau, an so konkreten politischen Aktionen oder auch Demonstrationen oder Kampagnen ist halt immer die Frage, kriegt man die Message, die man irgendwie rüberbringen will, halt im Endeffekt auch so zum Beispiel in die Öffentlichkeit, halt ob es jetzt medial ist oder so. Wo ich sagen würde, das hat da in dem Fall jetzt ganz gut funktioniert an sich. Genau, das ist was, was zum Beispiel bei Letzte Generation, finde ich, oft einfach sehr gescheitert ist in meiner Wahrnehmung. Vielleicht habt ihr auch nicht alles mitbekommen, vielleicht liege ich auch teilweise falsch, aber dass deren eigentliche Message halt oft bei diesen Aktionen irgendwie gar nicht rüberkam, sondern halt vor allem medial wurde ich halt aufgeregt. Hey, hier, die blockieren hier die Straßen, da kommt noch nicht mal ein Rettungswagen durch hier, die machen nur Chaos. Und die eigentliche Message, die ankommen sollte bei der Bevölkerung, hey Leute, wir müssen dringend etwas tun. So, die Lage ist brenzlig. Wir setzen uns hier mit unserem Leben irgendwie auf die Straße, weil es so krass ist und sich echt was ändern muss oder was auch immer im Detail dann halt überhaupt die Message war, die sie herüberbringen wollten, kam halt wenig an.
Das stimmt, und es hat eher auch so einen elitären Touch dann wieder bekommen, obwohl vielleicht das gar nicht nur Studenten waren. Das waren ja auch viele, nicht nur Junge, es war ja, glaube ich, eine sehr gemischte, aber klar, es hatte wieder so eine Minderheit, drängt der Mehrheit sozusagen ihre eigene Meinung und ihre eigenen Ideen auf. Ich hatte letztens ein sehr, wie ich finde, positives Beispiel. Mal gucken, was du davon hältst. Wo ich gedacht habe, wow, es geht wirklich auch sehr einfach zu kommunizieren. Und vor allem, es sind schon Akteure dabei, eigentlich das Thema Klimaschutz nach vorne zu bringen, an die man sonst so gar nicht denkt, wenn man so als Privatmensch unterwegs ist. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ich war auf einer Veranstaltung, wo es um das Thema Biodiversität ging, also hat Natur eigentlich einen Preis und sobald es ein Preisschild bekäme, würden wir vielleicht auch anfangen, darüber anders zu denken, auch in der Wirtschaft. Und da war ein Herr, der Chef einer Rückversicherung, also das sind ja die Versicherungen wieder versichern, mit dem Risikoauszahlungen, die zum Beispiel an Unternehmen geben, die überflutet wurden oder auch Privathaushalte, die wie im Ahrtal. Und der hatte ein Beispiel, hat gesagt, wir Versicherer sind eigentlich schon so weit, dass wir natürlich die nächsten 10, 20, 50 Jahre prognostizieren müssen. Und der hatte ein ganz einfaches Beispiel dabei und sagt, wir verlangen eigentlich von der Politik und auch von den Unternehmen, dass sie sich drum kümmern. Und dann hatte er ein Bild dabei von einem chinesischen Bauern, der auf einem blühenden Obstbaum sitzt und sozusagen die Bestäubung der Bienen, die dort fehlen, sozusagen nachahmt mit so einem langen Stab, wo er die einzelnen Blüten bestäubt hat. Und dieses Bild hat allen so klar gemacht, das, was die Biene für uns erledigt, hat keinen Preis, jetzt merken wir, es sind nicht mehr so viele da. Wenn wir die Arbeit selbst erledigen müssen, die Natur nicht mehr schafft, kommen wir zu Preisen auf einmal und zu Kosten, die wir ja so gar nicht mehr stemmen können, weil irgendwie in der Hochrechnung war es dann so, dass der Wert einer Biene um die 300.000 Euro, wenn man jetzt unseren Mindestlohn ansetzt, an Arbeitswert in ihrem Bienenleben macht, was uns Menschen ja zugutekommt. Also das fand ich schon sehr, wo ich sage, schau mal, die Finanzwelt, die ja immer so ein bisschen außen vor und als die Bösen, die sind schon viel weiter und betrachten das sehr unemotional und rein faktisch und sagen, wir müssen uns drum kümmern, weil ansonsten werden auch Unternehmen unversicherbar. Also, dass man das gar nicht mehr bezahlen kann, das war das eine. Und das zweite, das mache ich kürzer, war, da war ein Militärstratege da. Also einer, der sein Leben lang in der Verteidigungsstrategie gearbeitet wird und der genauso gesagt hat, die Sicherheitsrisiken aufgrund von Klimaveränderungen, was wiederum Flüchtlingsströme weltweit, jetzt sind wir eher in der Geopolitik, nach sich zieht, sind so dramatisch und so unbezahlbar, dass wir uns natürlich, und das sagen die Militärs, wo man sagt, also die beschäftigen sich mit allem anderen, nur nicht mit dem Thema, sagt, wir müssen da unbedingt nicht nur zu bilateralen, sondern zu, also die ganze Welt muss letztendlich eine Lösung dafür finden und einer oder zwei reichen auch nicht. Also aus der Hochfinanzversicherung und Militär. Du nickst schon so, das ist jetzt, also ich dachte, jetzt kommt gleich Widerspruch, nein?
Nee, ich finde das nur auch so spannend, weil eben, ich bin gar nicht unbedingt ein Fan davon, alles so mit Kosten-Nutzen-Kalkül zu berechnen oder allem Preis zu geben, wie zum Beispiel jeder Biene und diese Preismechanismen so in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist doch schon einfach paradox und irgendwie erschreckend, aber ich finde es fast schon faszinierend, dass eben auch unter einer Verschärfung der Klimakrise leiden halt Menschen erstmal sowieso, aber auch ökonomisch gesehen Länder. Und diese ganzen Wirtschaftsakteure oder eben sowas wie so eine Versicherung spürt das natürlich. Und genau auf einer nationalen Ebene kann man dem halt auch nicht komplett begegnen. Aber ja, es macht ökonomisch auch einfach oder finanziell auch einfach keinen Sinn, halt keine effektive Klimapolitik zu betreiben.
Wenn wir jetzt nochmal bei dem Preis, weil das finde ich natürlich ein spannendes Thema, weil also ehrlich gesagt als Unternehmerin habe ich auch die Erfahrung gemacht, was keinen Preis hat, wird nicht gewertschätzt. Ne? Mhm. Alles, was du so kostenlos bekommst, gratis oder denkst auch, du bekommst kostenlos, das hat irgendwie keinen Wert für die Leute. Und ich habe immer ein gutes Beispiel. Mein Vater war schon immer privat versichert und meine Mutter nicht. Und mein Vater wusste immer genau, was ihn jeder Anruf beim Arzt kostet oder jeder Besuch beim Arzt oder jedes Rezept, was er bekommt. Und meine Mutter wusste das nie, weil als Privatpatient bekommst du jede Rechnung ja erst und musst sie einreichen. Das heißt, für mich ist auch die Frage, wenn wir über Kosten oder Ähnliches sprechen, auch von Natur oder Klimaschutzmaßnahmen und der Sprache dazu und Kommunikation. Ich finde ja immer als erstes müsste eine Transparenz sein, schon zu sagen anhand von Zahlen, wie viel ist das eigentlich wert? Also welchen Wert geben wir dem? Und das ist eben ein Preis. Und erst wenn ich den Wert kenne, kann ich ja für mich auch eine Meinung bilden, finde ich das zu viel oder zu wenig. Für meine Mutter waren sozusagen, der Arztbesuch war sozusagen nicht kostenfrei, aber der war einfach ohne einen Preis versehen und dann geht man halt nicht nur einmal hin, sondern mehrfach. Und das denke ich mir oftmals auch bei den ganzen Klimathemen und Maßnahmen, dass eigentlich jeder Einzelne, wie jetzt so mit einer Biene, ne? Natürlich ist das jetzt ein Extrembeispiel, also bis man eine Biene runterrechnet sozusagen, um ihre volkswirtschaftlichen Nutzen da reinzurechnen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es macht so ein bisschen verständlich, alles, was keinen Preis hat, ist nichts wert und wird auch nicht gewertschätzt. Meinst du, das geht der Natur auch so?
Also ich verstehe, was du meinst und ich finde, das kann es auf jeden Fall greifbar machen. Und gerade wenn man auch so sagt, was für eben eigentlich nicht nur monetäre Kosten, aber was für Kosten verursacht eigentlich sowas wie die Klimakrise und das mal gegenüberstellt oder Biodiversitätsverlust, der damit einhergeht oder so, dann kann das auf jeden Fall greifbar machen für die Leute und sie überzeugen. Das finde ich da natürlich auch ein sehr legitimes und kann auch gut funktionierendes Mittel sein. Aber genau, dass grundsätzlich Dinge nur etwas wert sind, wenn sie einen Preis haben, widerspricht halt an sich schon mal so ein bisschen dem, wo ich hin will eigentlich. Also ich würde mir halt wünschen, dass die Dinge nicht dadurch etwas wert sind, dass sie halt den und den Preis haben und nicht alles in Geldeinheiten praktisch gerechnet wird. Und so ein bisschen von diesem, genau, kapitalistischen Grundgedanken würde ich ja an sich schon wegkommen wollen.
Okay.
Und zudem ist es natürlich auch extrem schwierig, wie viel kosten denn Millionen von Menschen, die jetzt flüchten müssen? Wie viel kostet denn, also, oder Biodiversitätsverlust, ein artensterbende Biene, aber wie viel kostet dann anderes Leid, zum Beispiel, was verursacht wird? Das kann man ja schlecht in monetär, oder ja doch, es ist extrem schwierig, das irgendwie dann mit einem Europreis oder was auch immer irgendwie.
Genau. Aber was man dann machen könnte, ist nämlich nicht in Verzicht zu argumentieren, wo wir uns alle als Mensch einfach schwer tun. Ne? Also die wenigsten wollen, also können das Thema Verzicht für sich irgendwie positiv besetzen. Ne? Sondern ist ja dann immer ein Mangel. Aber man könnte eben auch eine Belohnung bepreisen. Ne? Auch da gebe ich dir, also Bauern und Landwirte müssten ja dafür belohnt werden, letztendlich, wenn sie dafür sorgen, dass die Erde, die sie beackern und für unsere Ernährung sorgen, dass sie der Gutes tun. Also, dass sie weiterhin gucken, dass es der Erde so gut geht, dass Wasser durchsickern kann, dass natürlich genügend drauf wächst, dass CO2 gespeichert werden kann oder so. Also in Belohnungsmechanismen zu denken. Sowohl bei jemandem, der qua Existenz davon lebt, wie so ein Bauer, aber vielleicht auch bei jedem Einzelnen von uns, ne? Wie könnte so ein Belohnungsmechanismus aussehen, wenn ich sage, ach, ich überlege mir mal ernsthaft, brauche ich eigentlich wirklich ein Auto, weil ich jetzt in der Stadt wohne, ne? Ich rede nicht vom Land, ich rede jetzt mitten in der Stadt zu wohnen, wo ich sage, okay, ein Belohnungsmechanismus zu sagen, okay, wenn du dein Auto stehen lässt oder sogar verkaufst, wirst du belohnt?
Ja, und ich glaube, da bin ich dann voll auf deiner Seite. Also wenn es dann darum geht, staatliche Regulierungen und Subventionen und sowas zu verschieben, da würde ich auch sagen, es muss auf jeden Fall weg von Subventionen für irgendwelche fossilen Konzerne und so weiter gehen und staatlich gesehen halt müssen Leute auch monetäre Anreize bekommen und erst recht Firmen und im Größeren gesehen halt sich irgendwie nachhaltig oder wie auch immer man es nennen will, sozial gerecht auch, aber auch ökologisch halt eben zu verhalten und in diese Richtung zu entwickeln. Und
Du
ich bin
hattest, ja. Entschuldigung.
grundsätzlich auch, ich denke auch, es gibt so viele Punkte, wovon ich auf jeden Fall große Verfechterin bin, ist, dass zum Beispiel das Wirtschaften in Ländern wie jetzt hier Deutschland oder Österreich, und auch in vielen anderen Ländern, aber hier hat man es natürlich konkreter vor Augen, sich halt viel mehr darauf ausrichten müsste, halt eben auch einfach genau diese Wirtschaft in eine andere Richtung zu lenken und zum Beispiel Grundbedürfnisse von Leuten zu sichern, dass eben auch diese Unsicherheit irgendwie reduziert wird. Es gibt da so eine ökonomische Schule, die nennt sich so Alltagsökonomie oder Foundational Economy, die auch sagt, genau solche Grundbedürfnisse halt eben, Essen, Trinken, Wohnen, auch Nahversorgung, Supermärkte, öffentliche oder auch ein Auto halt, die Möglichkeit zur Mobilität an sich muss halt irgendwie für die Leute gesichert werden, Kita-Plätze und so weiter. Und die strebt zum Beispiel an, dass diese Bereiche auch gesondert von dem profitorientierten kapitalistischen System halt passieren sollen, sondern halt anders organisiert. Das muss jetzt auch nicht alles staatlich organisiert sein, das kann auch auf verschiedene Arten organisiert werden, aber sich tendenziell von dieser Profitlogik entkoppelt. Und da muss ich sagen, denke ich mir auch in Deutschland, also wenn es ein großes Problem gibt, dann ist das Festhalten an der Schuldenbremse. Und das ist auch wieder ein Ding für unsere oder die jüngeren Generationen. Es müssen einfach Ausgaben getätigt werden, jetzt.
Jetzt.
Und da ist wirklich meiner Meinung nach sehr irrelevant, dass man Schulden anhäuft, weil eben diese Weichen jetzt einfach gestellt werden. Genauso wie Subventionen für Fossile oder dass Kerosin nicht besteuert wird oder was weiß ich, halt viele Gelder, die sozusagen in eher dreckige Konzerne oder die falschen Anreize schaffen, einfach für Industriezweige auch, ja, gestrichen oder gekürzt oder auslaufen müssen einfach.
Was hältst du denn davon? Wir hatten einen jüngeren Menschen noch, als ich Anfang 20 in einem Podcast-Folge. Der war schon so ein bisschen deprimiert, so wenn er guckt, dass seine ja, Jungs drumherum auf einmal schon auch mit rechts liebäugeln. Aber er hat auch gesagt, zu Recht als Lösung, aber naja, wir Jugend werden auch zu wenig gehört und fließen auch zu wenig in politische Entscheidungen ein. Und zum Beispiel sein Vorschlag war, als Lösung zu sagen, das eine ist, das Wahlrecht runterzusetzen auf 16 mindestens, aber eher auf 14. Was war sein Argument? Also wer mit 14 genau so und so welche Prüfungen schon schreiben kann, der kann auch sich dafür entscheiden und Wahlprogramme lesen. Und das Zweite, ein Ministerium für Jugend oder jüngere Generation oder wie auch immer. Haben wir ja indirekt mit der Familie, aber da sind ja auch alle dabei, auch wir Boomer-Rentner und so kann sie, um da ein größeres Gewicht. Kannst du dir sowas zum Beispiel auch vorstellen?
Total. Also ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Zahl ich mich da festlegen wollen würde beim Wahlrecht, aber sicherlich 16, sowieso 14, würde ich jetzt mal intuitiv sagen, wäre ich auch voll dabei. Wo man sich da festlegt. Aber ich bin auf jeden Fall auch total dafür, dass einfach jüngere Leute eine gewichtigere und überhaupt eine Stimme haben. Gerade wenn es eben auch so um, es funktioniert halt einfach das meiste über Parteipolitik, dann halt um Wahlrecht zum Beispiel geht oder Mitbestimmung auf anderen Ebenen. Wie dieses Ministerium da jetzt funktionieren könnte und ausgestaltet wäre und so weiter. Das ist natürlich eine große Frage, aber an sich so die Idee und diese Mitbestimmung, die würde ich auf jeden Fall auch total begrüßen. Genau, weil man ja ansonsten de facto das Gefühl hat, und das ist ja eben auch nicht nur ein Gefühl, dass halt die Leute, die gerade Politik machen und bestimmen und in mächtigen Positionen sitzen, einfach 50 plus sind und halt über in erster Linie Dinge entscheiden, die dann halt eben die jüngeren Generationen später halt irgendwie betreffen und ausbaden müssen. Und das ist was auf jeden Fall, wo ich auch immer dafür wäre, das tendenziell zu verschieben und eben seine Argumentation mit dem, was 14-Jährige nicht alle schon leisten müssen teilweise, genau, also ich würde das den jüngeren Menschen auch sowas von zutrauen, auf jeden Fall. Merkt man im Aktivismus auch, da gibt es einige, die sind wirklich echt super, super jung.
Ja.
Und haben so viel auf dem Kasten und bringen vor allem natürlich auch nochmal Motivation mit, was dann oft ja doch eher bei Leuten, umso älter sie werden, vielleicht eher abschwächt. So, genau, also aber, da würde ich stimmen.
Überwiegt, wenn du sagst, noch sehr viel jüngere oder sehr junge Menschen, die sich da schon auch engagieren, überwiegt da aber ein optimistischer Blick auf die Zukunft oder ist das aus einem Frust und, sage ich mal, Pessimismus heraus? Wie würdest du das einschätzen?
Boah, schwierige Frage. Erstens mal kenne ich diese Leute jetzt nicht unbedingt so gut, um wirklich über die zu
Aber nur dein Eindruck, kann ja nur ein Eindruck sein.
Ich habe mir diese Frage aber selber auch schon gestellt und ich würde sagen, so mein Umfeld oder ich selber kommen schon eher, würde ich sagen, aus einer pessimistischen Haltung, aber eine sehr spannende Frage, die ich mir selber irgendwann gestellt habe, ist, wenn du denn Pessimistin bist, machst du dann überhaupt Aktivismus? Also halt, wenn du dein Leben irgendwie da reinsteckst, oder was heißt dein Leben, ne? Das ist jetzt natürlich hochgestochen, aber viel Zeit, viel Energie und so weiter, viel Muße, kann ja schon auch echt die höchste Priorität teilweise sein im Leben von vielen jungen Menschen. Bist du dann wirklich Pessimistin oder was heißt das überhaupt? Dann hast du ja durchaus noch Hoffnung, sonst würdest du ja nicht kämpfen. Und ich glaube aber auch, dass es deutlich optimistischere, aktive Menschen gibt, als jetzt so die in meinem Umkreis oder mich, die da auf jeden Fall von Optimismus auch noch eher strahlen. Aber ja, ich weiß nicht, auch an sich so Framings und so weiter mit, es ist 5 vor 12 und Klimakrise und man muss dringend handeln. Also so rein optimistisch würde ich denen das jetzt auch nicht unbedingt, würde ich das auch nicht deuten unbedingt so.
Ich habe es letztens in der Diskussion mitbekommen, da ging es auch darum, ob dieses Framing, was du, vielleicht erklären wir das nochmal, also Framing bedeutet ja, dass ich bewusst bestimmte Ausdrücke und Begriffe nutze, die sich dann verfestigen sollen. Und da ging es darum, dadurch, dass ja dieses ganze Klimaschutz alles Grüne als nachhaltiger so Ermüdungserscheinungen sind. War da zum Beispiel auch das Thema, kann so ein Green Deal, wie er jetzt auf politischer Ebene, auf EU-Ebene kommuniziert wird? Da werden wir wieder auf dem Ding, wer versteht das? Also das verstehe nicht mal ich. Ja, Green Deal, klar, ich kann es mal übersetzen, ein grüner Deal. Aber wenn mal so Themen wie, ich fand letztens dieses eine enkelfähige Zukunft. Ich glaube, da könnte sich wahrscheinlich der Großteil der Menschen wirklich drauf einigen, dass wir alle wollen, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Man definiert sie im Einzelfall natürlich anders, aber geht es wieder um diese Sprache, um Markus zu zitieren, dass man sich nur einfach ausdrückt, sondern was bedeutet enkelfähige Zukunft? Naja, dass wir die Nahrung noch aus dem Boden bekommen, den wir in Deutschland haben, dass sich unsere Enkel und jetzt auch unsere Kinder noch Wohnung leisten können, auch wenn sie noch gar kein Geld verdienen, sondern auch als Studenten schon ausziehen können und nicht ewig bei den Alten bleiben und sozusagen die Emanzipierung ja auch schwerfällt. Also ist doch ein Großteil das Thema, wie kommuniziere ich etwas, worauf sich alle einigen können. Und das ist halt kein Verzichtthema, sondern eher, was hat Wert für uns alle. Da können wir uns wahrscheinlich alle drauf einigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und klar, man muss irgendwie probieren, das für die Leute eher greifbar zu machen, wo ich auf jeden Fall voll zustimmen würde. Green New Deal, es gibt viele Schwierigkeiten irgendwie mit der Umsetzung erst recht sowieso und Verbindlichkeiten, aber auch natürlich, wer kann sich da im ersten Moment und selbst wenn man sich damit schon so oft beschäftigt hat, selbst dann muss man erstmal dahinter steigen und wieder reinkommen, um sich damit halt dann ad hoc irgendwie auszukennen mit solchen Begriffen. Ich finde das mit den, also zum Beispiel viele politische Akteure probieren ja auch deshalb so Diskurse zu verschieben.
Ja.
Was zum Beispiel in Bezug auf so eben, ich sage ja auch jetzt nicht Klimawandel, sondern Klimakrise, da kann man dann auch sagen, vielleicht nutzt man Klimakatastrophe oder dieses 5 vor 12, genau genommen, ja, kann man auch sagen, reden wir von 5 vor 12 oder ist 5 nach 12 und so weiter. Und ich glaube, ich halte schon sehr viel davon, diese Diskurse und eben auch so Framings und so weiter. Framings ist ja nochmal ein bisschen was weiteres, das ist ja schon eher, würde ich sagen, nochmal ein bisschen auch eine Perspektive, aus der so erzählt wird, so ein bisschen zu verschieben und zu prägen und bewusst zu nutzen. Und das habe ich zum Beispiel in Bezug auf die Klimakrise auch mitbekommen, dass so in der Zeit auch, ja, die ich da viel mitbekommen habe, sich zum Beispiel sowas wie radikale Klimapolitik oder so oder radikale Maßnahmen war am Anfang ein Unding. Also radikal war ja erstmal überhaupt schlecht oder extremistisch oder ja, was heißt linksextrem? Das wird ja immer noch vom Großteil der Bevölkerung auch nochmal ein ganz großes anderes Thema mit hier Hufeisentheorie und Linksextrem und Rechtsextrem, aber wie auch immer als schlecht gewertet, aber auch so zum Beispiel radikale Politik zu betreiben, ist irgendwann ziemlich in Mainstream gekommen zu sagen. Also heutzutage könnte das, würde ich behaupten, in den meisten etablierten Zeitungen halt überall stehen, wir brauchen radikale klimapolitische Maßnahmen oder so. Und dann frage ich mich aber auch, okay, da hat sich das vielleicht schön verschoben, aber da steht halt nichts dahinter.
Genau, also das, eine Eskalierung der Begrifflichkeiten. Also ich mag zum Beispiel auch diese Themen Spaltung der Gesellschaft nicht, wo ich sage, naja, nach der Spaltung kommt dann irgendwann ja nur noch der Bürgerkrieg. Also ne, die Frage ist, wo bewegen wir uns? Aber das finde ich jetzt nochmal auch spannend, um zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen über ja deine Empfehlungen oder Tipps aus deiner Sicht für uns ältere Menschen als du zu Hause, die es auch ernst meinen und sagen, ja, ich will schon auch mit Optimismus nach vorne gehen und das aber auch verbreiten können, damit wir nicht in so eine Spirale nach unten gehen. Wenn du auf den Demos bist oder warst und die Aktionen, da waren ja meistens vermutlich mal auch Gegendemos, ne? Oder ihr seid auf jeden Fall auf Widerstand gestoßen, also was in dem Fall bedeutet, eine andere Meinung darüber zu haben. Kommt man da auch einfacher ins Gespräch mit jemandem, der eben anderer Meinung ist, aber den man dann in so einem Umfeld bei einer bestimmten Demo, bei einer bestimmten Aktion dann auch mal als Gesprächspartner sich einfach schnappen kann? Findet das statt? Fand das statt, wenn du so zurückdenkst?
Also wenn du mit Gegendemonstrationen, also generell muss ich sagen, dass ich persönlich jetzt nicht so wirklich Gegendemonstrationen bisher hatte bei Aktionen oder Demonstrationen, bei denen ich dabei war, soweit ich weiß, vielleicht. Klar, teilweise schon. Also wenn man es jetzt breiter sieht, gibt es halt natürlich zum Beispiel Pride und dann gibt es halt in Wien, nennt sich das Marsch für die Familie von irgendwelchen FundamentalistInnen und Rechten oder so. Genauso wie bei rechten Identitären, die Identitären sind sehr stark, machen sehr viel mit der FPÖ und so in Wien, gibt es natürlich linke Gegendemonstrationen.
Ja.
Das sind so diese Kontexte, die ich kenne, da kommt man definitiv nicht ins Gespräch. Also da,
auch nicht mit denen, die da rumstehen und nur zufällig dabei sind und dann gucken, das, was da...
Das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Oder das ist schon meine Erfahrung, dass man, wir haben auch oftmals dann zum Beispiel geflyert oder sind rumgegangen und haben mit den Leuten geredet. Zum Beispiel bei Lobau bleibt, haben wir sogar eine Zeit, oder hat die Bewegung sogar eine Zeitung gedruckt und in die Postkästen geschmissen und so weiter. Also ich finde es extrem wichtig, eben mit anderen Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen und vor allem diese Klimafragen halt zusammenzudenken, wirklich mit sozialer Ungleichheit und sozialen Fragen. Deswegen neuen Allianzen, sage ich jetzt mal neu, gab es vielleicht auch schon häufiger mal auch in der Vergangenheit, aber jetzt wieder mehr zwischen zum Beispiel sowas wie so der ArbeiterInnenbewegung und Gewerkschaften und so weiter. Und halt irgendwelchen eher KlimagerechtigkeitsaktivistInnen oder so, schon halt recht vielversprechend und bin sehr froh, dass das gerade gibt. Oder zum Beispiel in Österreich ist ja die KPÖ auch recht stark, in manchen Städten vor allem.
Jetzt was ist KPÖ? Kenne ich gar nicht, so kommunistische.
Genau, in Österreich ist die kommunistische Partei Österreichs eben die KPÖ. Die bildet die Stadtregierung in Graz und in Salzburg ist es die zweitstärkste Partei. Also die ist in einzelnen Städten, die ist auch in Wien relativ stark. Bundesweit hat die jetzt auch ein sehr schlechtes, oder ja, was heißt sehr schlechtes, aber ein 2, irgendwas Prozent meine ich jetzt. Also kein großes Ergebnis erzielt, aber halt eben teilweise ist sie halt eben sogar, bildet sie die Städteregierung und so weiter. Und die setzen sich zum Beispiel extrem für leistbaren Wohnraum ein. Und das, was ich auch vorher meinte, mit dieser Grundsicherung. Also ich würde auf jeden Fall halt immer dazu tendieren, halt eben diese Aspekte zusammenzudenken und sich auch in erster Linie, vielleicht auch wenn es um diese Framings und so geht, für dieses, man nutze oft das Framing, gute Leben für alle einzusetzen. Yeah. Und es sollten auf keinen Fall zum Beispiel hohe Ambitionen, was den Klimaschutz angeht, ausgespielt werden mit halt dann irgendwie einer Existenzsorge von Einzelnen oder dann oder verboten oder dann darf ich das nicht machen und weiter und das geht dann alles zu meinen Lasten und mein Leben wird schlechter.
Und was kannst du dir da vorstellen oder was würdest du dir wünschen oder was für einen Tipp hättest du für uns einzusagen, was kann jeder so in seinem eigenen Umfeld dann dafür tun? Mehr reden auch mit Menschen, die anderer Meinung sind, will man unbedingt überzeugen oder würdest du mehr Menschen haben wollen, die auf Demos geht, auch regelmäßiger oder fortschreitender, das was du, was, wenn du so eine kleine Wunschliste hättest als blonde Aktivistenfee. Was würdest du uns auf den Zettel schreiben wollen?
Ehrlich gesagt, alles davon würde ich mir wünschen. Ja. Aber nein, wirklich diese verschiedenen Themenfelder irgendwie zusammenzudenken. Auch mit jetzt auch blond sein und weiß sein und so weiter, auch mit Antirassismus und verschiedenen, eben einfach verschiedene Themen zusammenzudenken. Und auch eben dieser ganzen ökonomischen Ungleichheit, die halt auch immer krasser wird. Und ich glaube, jeder, jede soll sich selber überlegen, was irgendwie er oder sie machen will. Aber ganz viel ist auch wirklich schon meiner Meinung nach auch einfach im privaten Rahmen, kann man schon so viel machen.
Ja.
Auch einfach darüber, wie man sich mit Leuten unterhält und mit wem. Und man soll, also ich würde immer befürworten, auch konfliktive Gespräche zu führen und halt am besten auch viel zuzuhören.
Also schon auch streiten wieder zulassen.
Streiten finde ich auf jeden Fall auch gut. Genau, sich gegenseitig, am besten, mir wäre es immer lieb, wenn die Leute sich noch ganz gut benehmen würden in Gesprächen und sich eben ausreden lassen.
Immer ein Bier trinken können danach, das habe ich mir als Bayerin gemerkt. Also egal wie heftig in der Diskussion, danach muss man noch ein gemeinsames Bier trinken können.
Ja, also ich sage auch immer, ich wäre bereit, mich mit sehr vielen Leuten zu unterhalten, wenn sie halt so ein paar grundsätzliche Geflogenheiten halt einhalten, so wie zum Beispiel einigermaßen ausreden lassen oder vielleicht ja nicht Monologe halten die ganze Zeit. Genau, und was man dann darüber hinaus noch tun kann, wenn man das denn leisten kann, es ist halt extrem cool, sich irgendwo zu engagieren, und es gibt so viele coole Gruppen und Projekte und auch Sachen.
Und auch Parteien.
Und auch BürgerInneninitiativen, teilweise auch Parteien.
Die machen die Gesetze, ne? Also ich denke schon oft, dass institutionelle Organisationen, und das sind ja Parteien, ne? Also dass da natürlich der Hebel, etwas bewirken zu können, oft größer ist als in einer reinen Bewegung. Oder?
Ja, schwierige Frage, muss ich sagen.
Erneuerung von innen, aber es wäre wahrscheinlich ein eigenes Thema.
Mit Parteipolitik gehen halt viele Komplikationen auch einher, würde ich sagen. Also wer sich da engagieren will mit einem guten, eben, ich würde da niemals was dagegen sagen, guten Absichten und so weiter, aber so an sich sehe ich auch vor allem, ja, sehe ich schon einige Schwierigkeiten am Parlamentarismus und der Parteipolitik, wie sie heutzutage funktioniert. Trotzdem ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und dafür einzusetzen.
Ja, dann bleiben wir beim Ehrenamt, ne? Du plädierst ja dann damit auch Ehrenamt, Bewegungen.
Genau, aber für wen es was ist, auch in den Parteien halt auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass sozusagen eine große Veränderung ist jetzt, ja, habe ich so teilweise meine Zweifel, ob ich da auf die Parteien setzen würde, aber natürlich, für wen es was ist, auch in den Parteien, und ist ja auch gerade da cool, wenn dort halt auch, es war es ja ganz unterschiedliche Leute auch innerhalb von einer Partei, und da kann man dann ja auch sozusagen mitwirken und Richtungen mit beeinflussen und so weiter. Und ich bin auch wirklich, ja, über Personen, die grundsätzlich daran wirklich ernsthaft interessiert sind, eben bessere Lebensbedingungen irgendwie für alle zu schaffen, sage ich mal, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn sie sich da engagieren. Aber ich glaube, man kann halt wirklich viel machen, und man muss nicht immer denken, es gäbe nur diese eine Möglichkeit, sich da irgendwie vielleicht in dieser Partei zu engagieren, oder nur die eine Möglichkeit, in diese eine Gruppe irgendwie einzutreten, die man vielleicht kennt oder so. Eben, ich sage ja auch so Gewerkschaften oder so Arbeitsrecht oder auch sich meinetwegen für Kinderbetreuung oder sowas oder keine Ahnung, ein kleines Beispiel ist, ich gebe zum Beispiel auch Unterricht Deutsch als Fremdsprache oder sowas halt. So, es gibt einfach so viele Aspekte, wo man was machen kann und wo man auch, eben das Coole ist ja auch, wenn man mit verschiedenen Leuten in so einen Diskurs kommt, das halt irgendwie auch voranbringen kann. Genau, das fände ich auf jeden Fall sehr wünschenswert.
Würdest du dir das auch für deine eigene Generation wünschen oder hast du da nochmal einen extra kleinen Wunsch?
Einen extra kleinen Wunsch. Also ich glaube, diese Generation und die Jüngere nochmal kommt mir schon politisch aktiver vor, wo ich eigentlich recht froh drüber bin. Andererseits ist es natürlich extrem schockierend, was da gerade für einen Rechtsruck in der ganzen Wählerschaft passiert. Ich glaube, es ist auch Frustration dieser etablierten Parteien. Viele Dinge zusammendenken. Ich glaube, da kann ich jetzt noch anfügen, dass halt zum Beispiel eine Sache, die einfach auch heftig ist, ist, dass das halt so ein Unterschied ist, ob du halt irgendwie Jungs oder Mädchen anschaust, die gewählt haben. Also auch nochmal ein extremer Geschlechterunterschied. Halt tendenziell wählen halt irgendwie Jungs viel rechter oder junge Männer dann halt als Frauen. Und ja, auch dann wieder feministische Themen auch mitzudenken, zum Beispiel.
Ja. Das ist auch nochmal ein ganz neues Thema, das können wir uns vielleicht nochmal für die Zukunft. Es gibt ja wirklich Untersuchungen, dass die männlichen Jugendlichen ja inzwischen wirklich im Nachteil sind, aus unterschiedlichen Gründen. Und dass die Frage ist, ob wir das uns in Zukunft noch leisten können. Aber das ist wirklich auch nochmal ein weites Feld. Also es ist sehr spannend, mit dir als jüngeren Menschen, der sehr mit offenen Augen durch die Welt geht, über diese Themen zu sprechen. Ich sehe mich als, ich bin noch nicht ganz Boomer, aber fast Boomer, auf jeden Fall auch in der Pflicht. Und das fand ich auch einen schönen Spruch. Der stammt nicht von mir, sondern von dem Herrn Eckert von Hirschhausen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagst, ob du genau. Der, wie ich finde, einen schönen Aufruf hat. Nämlich jeder kennt jemanden, der noch mehr bewegen kann als man selbst. Und da ins Gespräch zu kommen. Das gilt natürlich gerade für Ältere, die vielleicht schon gewisse, ne, etablierte Positionen erreicht haben, wo man sagen kann, Mensch, mein Netzwerk ist eigentlich so, ich kann da eigentlich wenig machen, aber ich kenne jemand, wenn ich den dafür gewinne, dann setzt sich das sozusagen in einem Netzwerk, in einem Gewebe fort. Und wie gesagt, ja, Zukunft geht uns ja alle an. Insofern war es schön, heute mit dir darüber sprechen zu können. Verrätst du uns noch, was vor dir liegt? Du schreibst ja deine Masterarbeit. Also das letzte Bild, was ich von dir kenne, ist, dass du über einem tiefen Abgrund schwebst auf einem sehr dünnen Seil. Und ja, ich dachte, okay, deine Eltern möchte ich nicht sein, aber von außen war ich sehr faszinierend.
Das ist jetzt natürlich auch eine sehr Vermischung mit privaten Sachen, die ich sonst so treibe.
Genau, genau, aber von mir ein offener Mensch in dir.
Liegt jetzt erstmal ein Kapitel, wo ich meine Masterarbeit einerseits schreiben werde und auch tatsächlich wieder rumreise. Genau, und jetzt erstmal kurz das Kapitel Wien verlasse und dann wahrscheinlich aber auch wieder einsteige danach.
Genau. Also deswegen hatten wir auch so ein bisschen nicht nur Deutschland, sondern auch österreichische Argumente und Background, weil du die letzten Jahre eben in Österreich studiert hast. Nur falls sich schon jemand gewundert hat, dass wir hier über die Grenzen hinaus auch über Österreich reden. Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, ja, du hast auch das Gefühl, dass du ein paar Punkte auch anbringen konntest, die dir nicht nur wichtig sind, sondern die vielleicht auch nochmal ein Aufruf für andere sein könnten. Mensch, ich überlege mir eh schon, was könnte ich denn noch rechts und links machen? Einfach zu sagen, ja, zeig Arsch in der Hose, geh los, es lohnt sich.
In dem Sinne ja auch sehr cool, dass ihr diesen Podcast macht. Und ja, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich über jeden oder jede auch, die ich auf der Demo sehe. Also so ist nicht.
Sehr guter Aufruf. Das ist ein super Schlusswort. Lieben Dank, Lina. Alles Gute.
Danke, Nicola. Ciao.
Tschüss. Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in die Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.